Herzlich willkommen, mein herzlich willkommen an alle Teilnehmer jetzt hier und die das später anschauen, an alle Lehrer und Lehrerinnen, die teilnehmen. Vielen Dank, dass ihr da seid und schön, dass ihr da seid.
Ja,
So.
danke.
Ja, ein Live-Chat zu den Nicht-Dualität-Tagen Heilung und Selbsterforschung im Juli 20. 21. dieses Jahres. Wir haben uns entschlossen, da jetzt ein Meeting zu machen vorher, weil das eben schon mal zeigt, wer unter anderem dabei ist. Also Gaia ist auch dabei, der hat aber im Moment Retreat und die Claudia war auch leider verhindert, Claudia Vielkopf, die werden also auch im Juli dabei sein. Ja, ich möchte erst ein bisschen was über die Nicht-Dualität-Tage sagen. Die gibt es seit 11 Jahren, und zwar in Oberösterreich im Seminarhof Schlegelberg. Es hat damals der Kurt Desch begonnen und nach 3 oder 4 Jahren hatte er nicht mehr so ein Interesse dran und da habe ich das und die Christine vom Schlegelberghof übernommen, weiter zu organisieren, weil es ja so eine schöne Veranstaltung ist. Das Besondere daran ist, also wir haben 3 Seminarräume und es sind immer 3 Satsangs oder Veranstaltungen gleichzeitig und zwar zu am 4 Termine am Tag, also 2 vormittags, 2 nachmittags. Das gibt 12 Termine am Tag, 12 Satsangs und das ganze Wochenende 24. Und die einzelnen Lehrer haben ja bis zu 4 Veranstaltungen, also eigentlich war geplant 4 Veranstaltungen. Jetzt im Juli wird es so sein, dass nicht alle 4 Veranstaltungen haben, weil es auch in ihren Zeitrahmen nicht reingepasst hat. Aber die Idee der Veranstaltung ist, dass es sowohl interessant sein soll für Besucher, die zu einem bestimmten Lehrer möchten, als auch für Besucher, die gerne zu verschiedenen Lehrern möchten. Und von daher ist es auch, die Besucher brauchen sich nicht vorher festzulegen, zu welchem Lehrer sie gehen. Sie können das immer spontan entscheiden, wie sie sich fühlen, also zu dem Lehrer vielleicht, zu dem sie oder der Lehrerin, wo sie sich besonders hingezogen fühlen. Und dann die anderen Termine können sie schauen, ob sie zu jemand anders gehen, sich das mal angucken. Also in Oberösterreich ist es eigentlich immer so, aber es besteht auch die Möglichkeit, zum Beispiel eben in die Natur zu gehen, gerade wie es für jeden passt. Die Veranstaltung selber kostet auch kein Geld in dem Sinne, um sich überhaupt anzumelden. Das ist kostenlos, weil wir machen die Organisation ehrenamtlich und die Steffen-Lorer-Stiftung, vielen Dank nochmal Steffen dafür, die unterstützt uns finanziell. Dadurch sind die Veranstaltungsräume bezahlt. Ja, und dann ist es halt so, dass wir auch da zusammen leben. Also fast alle wohnen auch im Seminarhaus, auch alle, fast alle Lehrer auch. Und dadurch ergeben sich eben viele Möglichkeiten für persönliche Kontakte mit den Lehrern. Man sitzt zusammen beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen oder am Samstagabend auch. Und ich habe es eben schon oft erlebt, dass sich dann wirklich Satsang spontan ergeben hat, dass also Fragen gestellt worden sind und die Lehrer dann da am Esstisch darauf geantwortet haben. Und ja, man kann mit den kann die Lehrer halt treffen, man kann sich verabreden, man kann spazieren gehen zusammen im Schlegelhof, Seminarhof. Da spielen wir auch Tischtennis zusammen. Also da sind einige Lehrer dabei, die gerne auch Tischtennis spielen. Ich muss nochmal checken, wie das im Haus Ebersberg ist, ob da auch eine Platte ist und ob da auch dann die Möglichkeit ist. Ja. Und Das Ganze ist halt energetisch sehr stark, weil verschiedene Lehrer da sind. Es hat sowohl Retreat-Charakter als auch irgendwie Festival-Charakter, also die Freude des Zusammenseins und zu schauen. Und jeder Besucher hat eben die Möglichkeit, da einfach mitzufließen und spontan zu schauen, wo er hingehen will, was er machen will. Ja, und finanziell ist es also so, dass jeder die einzelne Veranstaltung bezahlt, wo er hingeht, entweder Spende oder Eintritt. Die meisten Lehrer verlangen zwischen 15 oder 20 €. Ja, die Idee war einfach, möglichst viel Freiheit für die Besucher in einer Veranstaltung zu haben, dass sie wirklich spontan mitschwimmen, dabei sein können und das machen können, wozu sie sich hingezogen fühlen. Mein Vorschlag ist, dass wir einfach jetzt mal eine Runde machen mit den Lehrern und die vielleicht sagen, wie sie den Nicht-Dualität-Tagen gegenüberstehen, also ob sie da Erwartungen haben, ja, was sie da hinzieht und genau. Und dann schauen wir mal, ob noch Fragen, ob Fragen im Chat sind. Oder Yvonne, möchtest du jetzt auch schon was zu den Nicht-Dualität-Tagen sagen, weil du warst ja auch schon öfters dabei?
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Es ist unglaublich intensiv, die 2 Tage. Also kann man nicht beschreiben. Die Energie, auch wie es einem hinterher geht, das war einfach toll. Also ich war schon ein paar Jahre jetzt da und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, das, genau.
Okay. Ja, Steffen, du bist hier in meinem Bildschirm oben ganz links. Vielleicht kannst du beginnen.
Ja, ich bist hier auch mein Nachbar. Ja. Ja, also herzlich willkommen. Ich hatte mit Devaseto und Yvonne schon mehrere Veranstaltungen zusammen bestritten und eine davon war in Brixen. Das waren, glaube ich, auch Non-Dualitätstage. Und das war so wunderschön, zusammen mit den Kollegen da zu sein, zusammen mit den Menschen einfach zu fließen in diesen 2 Tagen, so dass ich dann irgendwann entschlossen hatte, dass solche Veranstaltungen viel öfter stattfinden müssen. Und deshalb ist eben genau das entstanden, was wir jetzt vorhaben, dass wir auch in Deutschland, in der Mitte von Deutschland sowas anbieten. Und also ich kann es nur so tief empfehlen, aus tiefstem Herzen heraus, weil es kaum eine Veranstaltung gibt, wo so wundervolle Menschen zusammen an einem Platz 2, 3 Tage wirklich in ganz privater Atmosphäre zusammen sein können. Und ja, von daher freue ich mich wirklich sehr drauf. Ansonsten habe ich an die Veranstaltung keine Erwartungen, sondern ich weiß, es wird sowieso fließen. Ich weiß, es wird genau das kommen, was kommen soll. Und ihr werdet genau die Lehrer finden, die zu euch passen. Und da ist keiner schlechter oder besser, sondern jeder hat so ein bisschen andere Ansätze, andere Vorgehensweise und es passt immer genau zusammen. Und ja, das ist so vielleicht ein bisschen von meiner Seite, weil du gefragt hast, welche Erwartungen wir haben. Also keinerlei Erwartungen. Es fließt dort einfach und wir schauen einfach, was kommt. Ansonsten vielleicht noch 2 Sätze über mich. Ich bin oder war Unternehmer und bin dann lange, lange Zeit schon her auf den Weg gekommen, viel nach Indien, nach Mexiko, zu Maya-Ältesten, in vielen Ashrams gewesen, um einfach für mich dieses Thema innere Gelassenheit, egal was im Außen ist, zu erkennen und zu leben. Und ja, auf diesem Weg hat sich dann einfach ergeben, dass ich viele Menschen dann auch gecoacht habe und aktuell mache ich Heilmeditationen mit 6.000 Menschen, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet und ja, bin gerne immer dafür da, Menschen in 3G zu bringen, glücklich, gesund, gelassen. Und das ist natürlich am ehesten über den Weg, sich selbst zu erkennen, seine wahre Natur zu erkennen und zu erkennen, wer oder was wirklich hier alles wahrnimmt. Ja, das reicht aber jetzt von mir. Ich würde sagen, ich gebe weiter an Michael.
Ja, gerne. Danke. Danke, Steffen. Ja, ich bin ja der Neuling. Ich habe noch nie bei so einem Event mitgemacht. Devaseto, du fragtest nach Erwartungen. Ich habe natürlich auch keine Erwartungen daran. Ja, aber ich bin total neugierig. Für mich ist es die Gelegenheit, mal meinen großen Zeh ins Wasser zu stecken und zu schauen, wie es ist, Menschen zu begegnen. Ich mache seit einem Jahr Videos zu dem Thema, was Steffen schon angesprochen hat, zu diesem Thema, ja, wie wird man glücklich? Ja, wie kann denn dieses Leben wirklich funktionieren? Und das ist jetzt meine erste Gelegenheit, Menschen dazu live in echt zu treffen. Und da freue ich mich total drauf, das auszuprobieren, das zu erleben, einfach mal zu schauen, was passiert. Ich bin mit Satsang sehr vertraut. Ich war 20 Jahre lang mit meinem spirituellen Meister Soham unterwegs, nonstop, 20 Jahre lang, bis vor 4 Jahren. Und ich kenne also Satsang, ich weiß, wie es da abläuft, und ich kenne die Menschen, ich habe die Menschen erlebt, 20 Jahre lang. Aber 20 Jahre lang war ich hinter dem Technikpult versteckt und Soham saß auf der Bühne sozusagen, und das ist jetzt meine erste Gelegenheit, wo ich selbst mal vorne sitze und nicht nur vor der Kamera. Ich freue mich total drauf.
Noch eine Frage an dich oder eine Bitte. Du warst ja schon oft im Haus Ebersberg.
Ja.
Die anderen nicht so. Vielleicht könntest du da zum Platz jetzt speziell noch was sagen.
Oh, sehr gerne. Also ich habe mich auch ganz besonders gefreut, als ich die Einladung bekam, dass es an diesem Ort stattfindet, weil ich sagte ja eben, für mich ist es ganz neu. Meine erste Gelegenheit, als, wie auch immer man das nennen möchte, da hinzugehen. Und das Haus Ebersberg ist eben ein Ort, mit dem ich sehr vertraut bin und den ich sehr schätze. Das macht es mir sehr leicht, dieses erste Abenteuer in die Öffentlichkeit. Das Haus Ebersberg ist ein altes Jugendstilhaus. Das war früher, vor 100 Jahren, glaube ich mal, ein Sanatorium. Das haben sie ganz schön hergerichtet. Und das Team, das das dort macht, ist einfach wunderbar. So richtig liebe Menschen, die das Haus führen, und ich und so haben das Team und alle Leute, die dort waren, die haben sich da immer sehr wohl gefühlt. Das liegt in einem winzigen Dorf, direkt am Waldrand, mitten in der Natur, eher abgeschieden. Und ja, das, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt und ich freue mich dort jetzt wieder, dorthin zurückzukehren. Eine Tischtennisplatte habe ich da noch nie gesehen, aber die sind so lieb dort. Wahrscheinlich würden sie eine organisieren, wenn du sagst, dass es für den Event wirklich entscheidend ist.
Ja, ganz entscheidend vielleicht nicht, aber das i-Töpfchen.
Das schließt sich gerade der Kreis. Mir ist eingefallen, dass ich vor 25 Jahren eines meiner ersten spirituellen Seminare, ein Inner Child Seminar im Haus Ebersberg gemacht hatte. Und schon damals waren die Menschen so wundervoll und die Gegend, ja. Das Haus selbst hat eine ganz tolle Energie. Ja.
Ja, und ich war dort so viele Jahre und man trifft fast immer dieselben Menschen dort, also vom Team. Ne? Das ist eine richtige Familie. Dieses Team, das da das Haus führt, und das merkt man einfach. Die sind da mit ihrem Herz dabei und das ist einfach schön. Ja, so viel
okay.
Dazu.
Bei mir ist jetzt links oben der Oliver.
So, hallo zusammen. Ja, also ich war auch ganz überrascht über die Einladung, weil ich habe ja auch mal ein paar Interviews gegeben, bis ungefähr vor einem Jahr. Es waren so ein paar und da bin ich dann angeschrieben worden, ob ich auch teilnehmen möchte. Und ja, bin auch ganz aufgeregt und gespannt, was da läuft. Ich kenne halt Satsangs auch aus physischen Begegnungen auch und fand das immer ganz interessant, egal eigentlich, was da gesagt wurde. Und im Prinzip kann man hier ja auch zu jedem hingehen. Und ja, Erwartungen habe ich nicht, weil ich weiß gar nicht, ob ich das, was ich momentan so zu sagen habe, ob das überhaupt von Interesse ist, weil ja, ich wie so ein Schlenker wieder gemacht habe und ja, so eher so aus dem Leben was zu erzählen habe, wie die Interaktion jetzt damit ist, dass einerseits zu sehen, dass alles von selbst geschieht, aber dennoch, dass hier Sachen hochkommen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe und die dann auch so eine Art Überforderung zum Teil haben, dass man dann doch unbedingt was machen will. Und wie man da jetzt so mit umgeht, da könnte ich halt ein bisschen gerade so aus dem Erleben hier von berichten. Und ich freue mich einfach drauf, damit denen, die dann allen da sind, zusammen zu sein. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, bitte, Oliver. Da möchte ich gerne noch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Platz, wo die Lehrer sich austauschen können und auch, was auch vorkommt, dass Lehrer zu anderen in den Satsang gehen, an ihren freien Terminen. Ja, es ist ein großer Schmelztiegel und kann sehr viel passieren und ist, kann natürlich auch eine Herausforderung sein, wie auch immer.
Genau. Ja, super. Freue ich mich drauf.
Maya Karima.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich bin einfach diesem Ruf gefolgt und weil ich habe da keine Wahl und bin offen und neugierig, was alles geschieht. Es ist sowieso immer ein ziemlich aufregendes Erleben, wenn etwas von außen kommt, was das hier macht und wie dann diese Interaktion passiert. Das kann man vorher nie wissen und das ist immer sehr aufregend und immer irgendwie neu, als ob ich immer wieder neu geboren werde oder bin. Und in diesem Fluss, dass ich da nicht wirklich die Macht habe, irgendwas zu entscheiden, in diesem Fluss zu sein, das genieße ich eben seit mehreren Jahren und das begann mit einem Erlebnis, wo das Bewusstsein aus dem Körper ausgestiegen ist, wo ich alles von außen betrachten konnte und wieder zurückgekehrt ist. Und in diesem Sinne, dass das Bewusstsein innerhalb des Körpers und außerhalb des Körpers existiert, in diesem Bewusstsein zu sein und das zu vermitteln, ist immer wieder eine Freude. Und deshalb freue ich mich auch drauf, das besonders an diesen Tagen dort zu erleben und diesen Menschen zu begegnen, die an demselben auch Freude und Interesse haben. Ich bin sehr neugierig und vielen Dank auch für die Stiftung und die Einladung von dir, Devasetu. Und danke, dass ich die anderen auch kennenlernen darf. Und gerne Zuhörer. Danke.
Danke. Ja, Pratiba und Karim.
Hallo.
Hallo.
Wir haben uns die Einladung bekommen und das hat für uns super gepasst, weil wir auch einen Ort gesucht haben, wo wir mal wieder kurz Satsangs geben können. Also so ein Wochenende war eigentlich perfekt, weil wir im Moment schon mehr unterwegs sind mit so längeren Retreats. Und gerade in Deutschland freuen wir uns auch, da mal an zwei Tagen Satsangs zu geben.
Ja, wir kommen gerade aus Mexiko, da haben wir ein langes Retreat gehabt und ein Satsang-Retreat und das war mega intensiv und schön und sind noch ganz erfüllt davon. Mhm. Ja, und mega dankbar, dass das immer wieder möglich ist und auch was das macht mit den Menschen. Ja, und was so unser Weg ist oder vielleicht so über uns, ist, dass wir sehr stark nach dem Erwachen eigentlich ins Leben gehen. Also für uns ist das sehr wichtig, dieses Verkörpern von dem Erwachen. Und das ist auch das, was wir in unseren Retreats scheren. Wir kommen sehr aus der Schiene Körpertherapie. Wir haben viele Jahre Menschen begleitet, berührt und gemerkt oder Traumaarbeit gemacht und gemerkt, wie das so seine Grenzen hat. Und das Erwachen hat uns eine ganz neue Möglichkeit gegeben, mit den Themen Trauma und Erwachen zu arbeiten. Wir haben jetzt auch zwei, drei neue Videos auf unserem, oder vielleicht auch mehrere auf unserem YouTube-Kanal. Wir machen jede Woche immer so einen Talk auf unserem Kanal. Und ja, und wir haben da einfach mega viel zu geben und zu sharen. Und deshalb sind wir auch mega dankbar, so ein breiteres Publikum vielleicht auch mal wieder zu treffen oder eben wirklich so in Live-Veranstaltungen Menschen, die wir nicht kennen, auch zu inspirieren oder ja, auch jetzt, was der Steffen gesagt hat. Was Steffen? Nein, vorher. Oder Oliver, ja, genau. Dieses, ja, wie geht's denn weiter nach dem Erwachen? Und ja, das sind so Themen, die uns beschäftigen, interessieren
Und wir
und
eigentlich in jedem längeren Retreat oder in unserem Leben immer wie weiter erforschen können. Also für uns, deshalb ist es eine Freude. Die Erwartung ist, dass wir wie wir mit neuen Menschen eigentlich wie forschen können. Und durch mit anderen Menschen zusammen zu sein im Satsang bringt einfach immer wieder neue Impulse rein, neue Fragen werden gestellt. Und das ist schon das, was wir lieben. Und das freuen wir uns auf die 2 Tage. Ja.
Ja, und wir freuen uns über jeden, der kommt.
Ja, genau.
Und ja, und dabei zu sein.
Ja, schön. Ich glaube, im Chat sind noch keine Fragen. Gibt es hier auf Zoom jemand, der eine Frage an die Lehrer hat? Also, oder eine Frage zu der Veranstaltung, zu der Nicht-Dualität-Tag?
Ich habe in den Chat gerade den Link eingestellt.
Ja, danke.
Und lasst euch nicht täuschen, ich bin eben auf die Webseite und da stand links als Überschrift Nicht-Dualitätstage 2023. Im Text ist aber 2024.
Okay, das checke ich nachher, gucke ich, wo da
Ja.
noch 23 steht, ja.
Ja. Genau. Ja, ihr könnt alle Fragen stellen in Richtung Erwachen, in Richtung Glück, was auch immer wir eben gesagt haben. Nehmt das einfach auf und alles, was an Fragen kommt. Wir haben uns Zeit genommen, wir sind noch hier. Seid nicht so schüchtern.
Lieber Seto, wenn du erlaubst, würde ich noch ein paar Sachen zu mir sagen. Das habe ich vorhin ganz vergessen, aber ich wurde jetzt ein
Ja.
bisschen inspiriert durch das, was die anderen gesagt haben.
Ah, ja.
Denn bei mir war es so, dass ich bin mit solchen Begriffen immer sehr vorsichtig, so Erwachen und Erwachenserlebnisse. Aber als ich vor 24 Jahren zu Soham kam, da hatte ich eigentlich mein erstes Erwachen schon hinter mir. Mir war das vielleicht gar nicht so klar. Mir wurde das hinterher erst richtig klar, was da eigentlich geschehen war. Aber was ich halt gelernt habe in den vielen Jahren ist, dass die eigentliche Arbeit dann erst richtig losgeht. Das klang ja gerade an bei einigen hier, dass dieses Erforschen und dieses Kennenlernen dann erst so richtig losgeht, wenn man einmal sieht, wer man ist, ja. Und dass diese Arbeit erstens sehr spannend ist und in gewisser Weise auch nicht aufhört. Und ich finde es sehr hilfreich, das immer wieder zu betonen, weil es bei den Menschen, die das selbst noch nicht erlebt haben, oft so eine Vorstellung gibt, es gibt so ein Erwachen, ja, wie so ein Drogentrip oder so, und danach ist man ein anderer Mensch und das Leben ist anders und das war's dann. Und das ist eben nicht meine Erfahrung. Und das geht immer weiter. Ich war dann 17 Jahre mit Soam zusammen und war so glücklich, wie ich nur sein konnte. Ich hatte alles gelernt und alles erreicht als menschliche Seele, was ich mir habe vorstellen können. Und dann kam dieser indische Guru in unser Leben, in mein Leben und in Sohams Leben. Und dann ging alles wieder von vorne los. Dann hat der uns Ebenen gezeigt, wo wir gemerkt haben, wir sind ja gerade erst ganz am Anfang. Also diese Arbeit und dieses Entdecken, das ist wunderbar und das geht immer wieder neu los. Ja, das muss man einfach selbst erleben. Ja. Und das ist mein Anliegen, immer wieder den Menschen zu fühlbar zu machen, dass das eben ein Prozess ist, der auch gar nicht so unterschiedlich ist von dem Prozess, den man als Mensch bisher schon hat. Ja, man wird erwachsen allmählich und man wird langsam reifer und jetzt geht ein neuer. Oder der Prozess geht auf einer neuen Ebene los, aber der geht weiter, immer, immer weiter. Ja, ja, das wollte ich einfach noch anmerken.
Ja, mega schön. Warte, oder? Ah ja, ich bin noch drauf, ja. Ich finde das auch, dass es wie so mehrere Bewegungen gibt. Also für mich persönlich hat es wie so zwei Bewegungen gegeben. Eine ist so dieses Erkennen von dem, was ich bin. Und das hat einen wie so eigentlich in diese Klarheit gebracht oder eigentlich diese Wahrnehmungsveränderung tatsächlich ermöglicht. Und dann ist wie so diese zweite Bewegung passiert, wo man sich in all den Erscheinungen genauso erkennt. Also dass man jedes Gefühl, alles, was tatsächlich da ist, man eins ist mit dem. Also nicht nur diese Wahrnehmungsveränderung von dem, dass man erkennt, dass man mehr ist halt als der Körper oder mehr ist als das Ego oder mehr ist als jeder einzelne Mensch, sondern dass man in und außerhalb von jedem Einzelnen ist, also in jedem sogenannten Unerwachten oder Erwachten oder Erleuchteten oder in jedem Tier, wie so in allem. Und in dem Ganzen ist eine Bewegung drin. Also man könnte sagen, von der Stille aus wird geformt. Und diese Form tritt in Erscheinung. Und diese Form, die ist absolut einzigartig in jedem Moment. Und das ist was, wo das Forschen eigentlich wie nie aufhören kann, weil man erblüht. Also man erblüht, jede einzelne Blume oder so erblüht und jeder Mensch erblüht. Und es fängt immer wieder an mit diesem Stille und diesem Nichtwissen aus dem, was in Form kommt. Auch wenn die Form schlussendlich sich auflöst in das Nichts, existiert trotzdem diese Form. Und ja, für uns ist das Satsang eigentlich auch immer sehr stark so ins Leben rein. Also so diesen Begriff Erwachen, und da gehe ich mit dem Michael auch in, ist für uns nicht so ein Endpunkt, man erwacht und dann ist alles gut, sondern die Umsetzung davon, jeden kleinsten Schritt, wie lebt man mit seinem Partner oder mit jedem anderen Menschen, das finden wir an sich, ist der spirituelle Weg, der nie aufhört. Ja. Für jeden Einzelnen. Und das finde ich schön. Dass andere Menschen halt, die das auch helfen, weiter zu erblühen zu lassen.
Steffen, du wolltest auch was dazu sagen, oder?
Ja, ich wollte noch ergänzen, dass jede Erwartung, wie Erwachen sein sollte, nie das trifft, was dann wirklich da ist. Weil man es einfach nicht mit Worte beschreiben kann. Und als ich früher viele Bücher gelesen hatte, hatte ich mir immer wieder vorgestellt, wow, Erwachen muss sein, dass irgendwie die Engel singen und die Glocken läuten, all diese Dinge, die man so in mancher Literatur so kennt. Aber es war im Gegensatz dazu ein komplettes, kein Gipfelerlebnis, sondern ein absolutes Talerlebnis mit 2, 3 Jahren, wo nicht mal klar war, dass das eigentlich das ist, was ich immer wollte oder was ich angestrebt hatte. Erst als ich dann irgendwann merkte, wow, ich habe jetzt die letzten Jahre überhaupt kein Leiden gehabt und der Verstand ist einfach nur im Hier und Jetzt und springt auch nicht und bewertet auch nicht. Erst dann war klar, wow, das ist ja genau das, was ich immer wollte oder wo ich immer hin wollte, aber eben ohne dieses Halleluja an der Stelle. Und so kann es komplett unterschiedlich sein. Ich weiß auch von einem Freund, der ist auf den Machu Picchu hoch und war überhaupt nicht spirituell und ganz plötzlich war die Erkenntnis da, dass das Ego eine Illusion ist. Und dass er nicht der Handelnde ist. Das war eine Sekunde, ohne Vorarbeit. Und von daher ist es schön, die Erwartungen immer mehr loszulassen an der Stelle. Ja.
Und könntest du auch was zum Thema sagen, Therapie oder Selbsterforschung vor oder nach dem Erwachen oder beides? Oder bei dem einen passiert so und beim anderen anders?
Genau, es kann beides vorkommen. Wer vorher noch nicht intensiv sich selbst erkannt hat oder sich mit sich selbst gearbeitet hatte, der hat oftmals danach die Aufgabe, dann all die Themen und all die Schatten anzuschauen. Bei mir war es eher andersrum, dass ich vorher sehr, sehr viel machte, ich glaube seit dem Jahr 2000. Und von daher war der Übergang auch so smoothie, so leicht an der Stelle. Und auch das ist komplett unterschiedlich. Und ich mache viel Coaching und der Ansatz ist einfach erstmal zu schauen, auf anderen Ebenen erstmal zu schauen, wo steht der Mensch gerade. Und vielleicht sind ja dann erstmal Themen zu bearbeiten, wenn jemand in Depression ist oder in Ängste, die vielleicht erstmal das Ego ein bisschen stärken. Aber das, was dann das Wichtigste ist, ist in dem Moment, wo der Mensch dann bereit ist, dass man dann wirklich tiefer geht und irgendwann auch das erkennt, dass das Ego eben nicht wirklich real ist, sondern ein gedachtes Ego ist. Und so ist jeder Mensch anders und jeden kann man an einer anderen Stelle abholen. Und das ist eigentlich das Schöne an so einem Prozess. Und wie Michael gesagt hat und Oliver auch anfangs, es hört nicht wirklich auf. Es kommen immer wieder neue Aspekte und neue Themen rein. Ja.
Macht es Sinn, sich mit den Erwachensgeschichten, sage ich jetzt mal, von anderen Menschen zu befassen? Oder hat das nicht auch eine Gefahr, nämlich, dass man dadurch eine Vorstellung bekommt, so sollte oder könnte es sein? Und was könnt ihr dazu sagen?
Also ich ermutige, also ich sage dazu, wenn ich was dazu sage, immer, dass das alles total unwichtig ist. Ja, dass das Erwachen an sich, worüber alle sprechen und worüber es so viele Bücher gibt, dass es eigentlich unwichtig ist. Ich vergleiche das oft mit einer Wanderung. Man wandert durch die Berge und irgendwann kommt man um so eine Biegung herum und dann sieht man plötzlich die Sonne, die man vorher nicht gesehen hat, weil der Berg dazwischen war. Das ist dann ein wunderbarer Moment. Man bleibt stehen und ist total fasziniert von dem Ausblick, aber das, was mit einem selber passiert, das passiert ja die ganze Zeit davor, das geht danach weiter. Das ist für die Wahrnehmung ein ganz riesengroßes Ding für manche Menschen. Für viele Menschen ist es etwas, was sie gar nicht bemerken. Aber ich habe das in 20 Jahren Satsang mit Soam immer wieder bei den Leuten gesehen und jetzt mit Swamiji auch. Das eigentliche Wunder, das geschieht leise und allmählich. Und ja, ich versuche darauf so wenig wie möglich Fokus zu geben. Das ist aber meine persönliche Sache natürlich. Ne?
Naja, Carina, möchtest du da was zu sagen?
Ja, ich finde es eigentlich auch nicht sehr wesentlich, sich mit sogenannten Geschichten des Erwachens zu beschäftigen, weil der Verstand neigt dazu zu vergleichen und sich dann irgendwie schuldig zu fühlen, dass man da vielleicht nicht ist. Ich halte davon also gar nichts. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung des, ich kann nicht mal sagen Erwachen, ich weiß nicht mal, was das ist, wovon da jetzt die Rede ist. Ich kann nur sagen, dass ich seit 2000 etwa diese sogenannte Schattenarbeit gemacht habe, also den Verstand zu überprüfen. Das hat begonnen mit der Byron Katie Arbeit, dass ich den Angstverstand hinterfrage und was dabei herauskam war, dass das Bewusstsein quasi dass ich das Bewusstsein bin und dass ich auf nichts irgendwo einen Einfluss habe und dass das ein in diesem mystischen Erlebnis, dass da niemand ist, der hier irgendetwas tut, das hat mich dazu, oder da gab es diese Erkenntnis, dass das, was ist, eigentlich nur Spiegelung ist, Illusion ist. Und deshalb komme ich eigentlich mit diesem heiligen oder heilsamen Handwerkszeug der Anerkennung der Spiegelung. Innen ist außen, innen ist dasselbe wie außen. Dieses Nicht-Duali, das ist der aktive und bewusste Schritt in diese Erfahrung der Nicht-Dualität, die jeder selbst machen kann. Oben ist dasselbe wie unten, also nichts ist dazwischen. Und diese Anerkennung der Spiegelung zu praktizieren, das ist meine Hauptaufgabe geworden nach diesem nach dieser Erkenntnis, dass es mich als Person einfach nicht gibt. Und so hätte ich das damals auch gar nicht genannt. Was die Erfahrung war, ist, dass einfach kein Leiden mehr da war. Das war so ein Glücklichsein aus mir selbst heraus, ohne irgendeinen Grund, dass da irgendeinen Grund dafür gibt. Und deshalb ist mir wichtig, eigentlich diese Geschichte, die ich zwar auch manchmal erzähle, aber die ist nicht so wichtig, sondern das Handwerkszeug, wie jeder sich im Spiegel des anderen eigentlich betrachten kann und unter diesem Aspekt ist quasi auch die Bewusstseinsschule entstanden und der Umkehrkanal, wo all diese Offenbarungen, sage ich mal, des Nicht-Ich-Sein in Versform und auch in Texten vermittelt werden. Und auch diese geistreiche Meditation, das zu erinnern, was ich wirklich in Wahrheit bin, was dasselbe, was du bist. Und diese praktische Arbeit halt hier auch vor Ort und per Skype mit Menschen, die daran Interesse haben, dasselbe zu sein, was ich bin. Und wie gesagt, dieses praktische Handwerkszeug, der Selbsterkenntnis, das ist, was ich priorisiere. Spiegelung anerkennen und zurückzukehren in dieses mystische Gewahrsein, was ich bin, ist einfach durch diese Anerkennung, dass es nichts dazwischen gibt. Es sieht so aus, aber es ist nicht die Wahrheit. Das, was ist, ist von geistiger Natur und es ist immer Liebe. Es ist immer richtig, bis der Verstand es irgendwie benennt und hinter die Schliche des Verstandes zu kommen, ist einfach, wenn wir die Spiegelung innen wie außen anerkennen. Und das ist sowas Heiliges. Es ist heilig, es ist einfach heilig und damit heilsam. Es ist die Umkehr aus der Trennung, ich und du, in das Herz, in das Einssein. Und ich freue mich drauf, darüber auch zu sprechen und vielleicht auch eine kleine Einführung zu geben, wie man diese Spiegelung anwenden kann. Ja.
Ja, Oliver, du hast dein Mikro freigeschaltet.
Ja, ich habe da eben auch gemerkt, ich würde das auch so bestätigen, dass das im Prinzip nicht wichtig ist, was jemand von seiner Geschichte erzählt, weil sie eh immer ganz individuell sind. So wie ich den Oliver hier aber kenne, in Anführungsstrichen, wird da trotzdem einiges drüber erzählt, weil das so Wow-Effekte sind. So wirklich dieses Beobachten, was findet hier statt und wie Maya Karina das auch gesagt hat, den Spiegel tatsächlich anzunehmen im Gegenüber, dass ich das tatsächlich bin und mir als Geschenk bringe gerade. Und dass hier trotzdem sich immer noch so in diesem Problem befunden wird, wann setzt das ein? was ich trotzdem noch verloren wird. Und dieses ehrliche Umgehen damit, habe ich trotzdem den Eindruck, kann den einen oder anderen nicht helfen, aber so ein bisschen, kann trotzdem trotz der Erkenntnis stattfinden, dass man, ja, wie tief auch immer, in welcher, wenn man von diesen Ebenen sprechen will, des Erwachens, die Worte mögen wir alle nicht so, denke ich, aber dass immer wieder dieser Wow-Effekt da sein kann, jetzt sehe ich's, okay, das habe ich eben nicht gesehen. Warum? An welchem Moment kann man anknüpfen, um, ich sage es so, eventuell doch was irgendwie mit einfließen zu lassen, dass es mal anders läuft? Und das finde ich halt total spannend, und von daher wird wahrscheinlich hier so ein bisschen auch dann trotzdem noch über diese Geschichte, die jetzt eigentlich so seit dem einen Jahr verläuft, schon länger. Vielleicht sind da ein paar ganz gute Deutungen oder Beschreibungen bei. So, aber ansonsten, ich stimme da voll mit überein, was hier gesagt wurde, ja. Das spielt eigentlich keine Rolle.
Ja, ich glaube auch, dass wenn man zu stark von diesen Erwachenserlebnissen redet, ein Bild gemacht wird. Und diese Bilder erschaffen halt einfach wie Welten. Und was es dann eigentlich braucht, ist wie so eine eigene Klarheit zu erkennen, dass es vom Mind erschaffen wird. Also alles, was wir lesen oder hören, ist eigentlich, könnte man sagen, sozusagen ein Hindernis. Weil es erschafft innerhalb, und die erschafft es einfach, Bilder und Welten. Und zu erkennen, dass diese Bilder und Welten entstehen durch diesen Impuls, bringt aber genauso Klarheit wieder. Also von dem her empfinde ich den Satsang so wichtig, weil man erkennt, dass vielleicht den Unterschied zwischen dem klaren Erkennen und einer Geschichte oder einem Bild, was in einem wie wiedergespiegelt wird. Und von dem her finde ich so, man könnte sagen, manchmal ist es wichtig, darüber zu reden und das Bild zu zerstören, bei sich selber oder beim anderen. Und ja, eigentlich ist es die Hauptarbeit, glaube ich, die Bilder zu zerstören. Bei sich und immer wieder und bei den anderen halt auch. Auch wenn es noch so schöne Erlebnisse sind, sind es einfach Erlebnisse. Und alles, was wir jetzt erzählen oder so von unseren Erfahrungen, wir wissen noch niemals, ob die tatsächlich echt waren. Also es sind einfach Bilder im Kopf, die tatsächlich kommen. Also von dem her ist es nur interessant, ist jetzt hier die Wahrnehmungsveränderung da, das Erwachen da oder nicht? Und das, was geteilt wird, ist kein Bild und ist auch keine Erfahrung. Und deshalb ist es so kraftvoll.
Ja, was? Und diesen Switch erkennt man oft daran, dass der Verstand nicht mehr in die Bewertung geht. Buddha hat da ein schönes Gleichnis gesagt. Er meinte, dass wir immer von zwei Pfeilen getroffen werden. Der erste Pfeil ist der Pfeil, den das Leben auf uns schießt. Es gibt immer Dinge, die uns in Schmerz bringen. Jemand verlässt uns, jemand stirbt. Es passiert was Schreckliches im Außen, es gibt Krieg, Pandemie. Das sind Dinge im Außen, die können natürlich Schmerz verursachen und können Gefühle auslösen. Das Wichtigste, was uns zum Leiden bringt, ist aber der zweite Pfeil. Und der zweite Pfeil ist der, den wir auf uns selbst schießen, indem wir das, was im Außen passiert, bewerten. Indem wir sagen, das ist gut, das soll so sein, oder das ist schlecht, das darf auf keinen Fall so sein. Und wir dann immer wieder in Widerstand gehen gegen die Dinge, die wir nicht mögen. Und in dem Moment, wo erkannt wird, dass wir nicht wirklich der Handelnde sind, fällt dieser zweite Pfeil weg. Das heißt, die Bewertung der Situation ist einfach wie ausgelöscht. Und das war zumindest bei mir damals so der Punkt, wo ich erkannte, dass sich da was geändert hat. Und es geht also sehr stark um die Bewertung der Situation. Und wenn die Bewertung wegfällt, dann gibt es eben nur diesen Working Mind, den man braucht, um Dinge zu planen oder zu organisieren. Aber der Thinking Mind, der immer in die Vergangenheit geht oder in die Zukunft und denkt, oh, was war da so schlecht und hätte ich doch nur und hätte der andere doch nur oder in die Zukunft, oh Gott, was passiert jetzt und die Welt geht unter und was auch immer in der Zukunft sein kann. Dieses wird einfach gecuttet und es gibt einfach nur das, was jetzt ist. Und es wird nicht mehr auf alles ein Etikett geklebt mit gut und schlecht oder wie es genau ist. Das ist, glaube ich, für mich so eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Punkte, wo man erkennt, wo man gerade steht.
Jetzt sind auch, glaube ich, schon ein paar Fragen im Chat, auch hier im Zoom-Chat. Vielleicht,
Yvonne, ja, könntest ich kann du mal anfangen. Die erste ja. aus dem Chat in YouTube vorlesen von Lasse. Inwiefern ist es nützlich für Nicht-Dualität, Konzentrationsmeditation zu praktizieren? Oder glaubt ihr, es hat keinen Nutzen dafür?
Ja, wir können es ja so machen, wer sich da angesprochen fühlt, von den Lehrern zu antworten, dass der einfach das Wort ergreift, wenn nicht jetzt die Frage speziell an einen gestellt ist.
Ich finde die Verengung, also diese Konzentration vom Mind oder vom Denken, schon noch wichtig für die Entwicklung, weil man einfach eine Verengung tatsächlich hinbekommt. Also eine Konzentrationsmeditation halte ich für... Man kann schon sagen, wichtig so im Prozess, um eigentlich den Mind wie zu erkennen, wie er sich verkleinert, also wie man fokussieren kann. Also wie man sich vielleicht nur auf den Atem fokussieren kann oder nur die Gedanken beobachten kann. Und das ist eigentlich dieselbe Verkleinerung, wie man sagen könnte, wenn man sich nur mit sich selbst befasst. Und daraus kann eigentlich wie so eine Selbsterkenntnis kommen. Und von dem her finde ich es, ich will nicht sagen für den Anfang wichtig, aber einfach um den Mind zu erforschen, ist jede Art von Meditation super.
Also meine Antwort ist, es ist genauso nützlich wie jedes andere, was du tust, weil es ist die Erfahrung des Lebens im Jetzt. Kannst du immer machen, egal was du tust. Es ist das vollkommene Leben, das du bist. Diese Erfahrung ist immer machbar. Dazu muss ich nichts Bestimmtes. Also wollen durch Konzentration. Und deshalb plädiere ich, wiederhole das, die Anerkennung der Spiegelung. Das ist nichts tun, es ist nicht auf irgendein Ziel ausgerichtet, sondern genau auf dieses, was jetzt ist. Und das ist die Erfahrung des Lebens, immer jetzt.
Könntest du vielleicht noch 2 bis 3 Sätze über die Spiegelung erzählen, weil viele, die hier drin sind, das wahrscheinlich noch nicht gehört hatten im Vorfeld?
Ja, Spiegelung bedeutet, ich bin dasselbe wie du, keine Trennung. Und wenn da Gedanken sind, wenn ich dich als Person, als äußere Form sehe, dann bedeutet das, die Gedanken erzeugen Freude, weil sie nicht wahr sind. Und dann bleibt dasselbe von Herz zu Herz. Es ist einfach und in der Anwendung, ist die Anwendung. Und wenn Gedanken kommen über diese Form, die ich jetzt scheinbar im Außen sehe als Steffen, dann ist es möglich, diese Gedanken, weil diese Gedanken Trennung erzeugen, erzeugen sie Schmerz und Angst, weil immer dort, wo eine Trennung da ist, wo das Gewahrsein nicht ist, dass ich dasselbe bin wie du, ist Angst und Trennung und Schmerz. Und deshalb ist diese Umkehrung von diesen bewertenden Gedanken über diese Form, die ich sehe, Bestandteil der Spiegelung. Gedanken, die Schmerz oder Angst erzeugen, sind umkehrbar. Und so ist das die Rückführung ins Jetzt spontan. Das ist ein ganz leichter, es ist eine Haltung, die man einnehmen kann, die sich im Leben verwirklichen kann. Es ist quasi ein Rezept, wie man im Alltag dann damit umgehen kann. Nur viele Menschen gehen sehr schnell da wieder raus, weil sie denken, sie können dann ihr persönliches Leben ja nicht mehr leben, weil das ist ja zielgerichtet, meistens auf Erfolg, auf Partnerschaft halten oder eine Partnerschaft suche. Und dies hier, dieser Ansatz der Spiegelung, dass ich die Gedanken beobachte und wenn sie Angst erzeugen, aus der umgekehrten Perspektive betrachte, das ist sowas von erfüllend in sich selbst durch Selbsterkenntnis, dass keine Trennung ist, Selbsterkenntnis, dass quasi diese ganzen persönlichen und weltlichen Ansprüche, die wir normalerweise haben, nichts dagegen sind und das hört auf, dass man denen so viel Energie gibt. Es wird quasi ein meditatives Leben. Ohne Angst jetzt da unterzugehen, weil das ist einfach gar nicht möglich. Es ist nicht möglich, unterzugehen. Der einzige Untergang ist Angst. Ich könnte untergehen. Was verlieren. Ist unklärbar. Aber genauer darauf noch einzugehen, das sprengt sicherlich den Rahmen. Ich werde das sicherlich an diesen zwei Tagen tun. Mhm. Herzlich willkommen. Dass da jeder auch mal so in die Praxis, diese Praxis der Spiegelung erfahren kann. Mhm. Es ist im Einklang mit der Non-Dualität. Wenn ich die Spiegelung anerkenne, das ist dann der Zustand der Nicht-Dualität. Das ist das, was ich bin, Leben. Und das, was ich bin, dieses Leben, ist eben nicht körperlich. Dass das körperlich erscheint, liegt nur daran, am Glauben, am Verstand, der glaubt an eine Trennung, ich und du. So erscheint ein Körper und insofern ist der Körper eine Erscheinung durch die Trennung. Also dienen wir der Nicht-Dualität, kein Ich, kein Du. Und das ist ein meditativer Weg, Ankommen bei sich selbst. Einfache Praxis. Und in dieser Praxis, das ist dann eben auch die Erfahrung, lösen sich viele Traumata-Konzepte auf. Es ist eine Trauma-Auflösung, die von selbst geschieht. Weil Traumata bestehen aus, sind Angstgeschichten, die sind einfach nur Kopfgeschichten und nicht, ich will nicht sagen nur als Abwertung, es sind Kopfgeschichten, Bewertungen von einem Zustand des Lebens, der eigentlich vollkommen ist in seiner jetzigen Qualität, immer vollkommen. Und die Interpretation, die Bewertung erzeugt Angst und so gibt es dann, ja, unterscheiden wir Traumata und nicht Menschen nicht Traumata, aber letztendlich ist jeder Mensch traumatisiert, der glaubt, er ist eine getrennte körperliche Person. Es ist das menschliche Urtrauma. Es ist sehr, sehr schmerzlich. Und diesem Schmerz zu begegnen, ist einfach und es ist heilsam über die Anerkennung der Spiegelung und die Umkehrung von schmerzlichen oder Angstgedanken.
Steffen, möchtest du jetzt was drauf antworten oder sollen wir noch eine Frage vorlegen?
Können gerne in Fragen weitergehen. Danke.
Okay. Ich würde gerne noch eine Kleinigkeit dazu anmerken, Eva Setu.
Ja, klar.
Das ist nämlich ein tolles Beispiel dafür, wobei es bei diesem Event, bei den Non-Dualitätstagen überhaupt geht. Diese eine Frage, da könnte jetzt jeder von uns was dazu sagen und jeder würde was anderes sagen. Weil, und alle hätten irgendwo recht, ja. Und das finde ich das Wunderbare an so einem Event. Ich ermutige die Menschen immer dazu, nicht das zu tun, was ich tue, sondern ich versuche denen zu beschreiben, wie ich mein Leben lebe, wie ich dazu komme, dass ich das tue, was ich tue, damit jeder andere das dann für sich tun kann. Und dann erst die Frage war Konzentrationsmeditation. Ja, es gibt Menschen, die fühlen sich zu bestimmten Dingen hingezogen. Die sind einfach neugierig. Ne? Die hören das dann. Was? Da gibt es so eine Meditation, eine Konzentrationsmeditation. Und eigentlich wollen sie es machen, aber dann fragt man mal besser die Experten. Ja, aber dieses das wahrzunehmen, das finde ich neu, das finde ich interessant. Da zieht's mich hin. Ja, und das ist eben für jeden Menschen anders. Diese so eine Konzentrationsmeditation ist vielleicht für diesen Menschen, der jetzt gerade die Frage gestellt hat, genau das Richtige. Und deswegen ist er neugierig drauf. Ja, jemand anders hört das Gleiche, hört auch die gleichen Antworten. Und für den ist es vielleicht überhaupt nicht gut. Der interessiert sich aber auch nicht dafür. Und das finde ich so spannend. Bei 6 oder 8 verschiedenen Lehrern können die Menschen dann merken, wo fühle ich mich gerade hingezogen? Was macht mich an? Wofür bin ich offen? Und dann auch die Unterschiede zu erleben. Ja. Und was ich noch anmerken wollte zu dieser großen Gelegenheit, so viele verschiedene Menschen kennenzulernen. In meiner jahrzehntelangen Erfahrung ist es so, dass das, worüber gesprochen wird, und manchmal hat das ja auch mit bestimmten Techniken zu tun, mit bestimmten Prozessen, ja, dass das eigentlich alles nebensächlich ist, dass das, was wirklich geschieht, man kommt jemandem nahe und man schnappt was von diesen Menschen auf. Also, weißt du, wie ich meine, der vermittelt vielleicht eine bestimmte Technik oder ein bestimmtes Konzept oder eine bestimmte Weltanschauung, aber was da wirklich transportiert wird, ist die Befindlichkeit des Lehrers oder des Gurus. Die schnappt man auf. Und die ist bei jedem von uns völlig anders. Die Energie, ja, wie jemand tickt, wie er die Wahrheit sieht. Und das ist das Faszinierende an der ganzen Geschichte. Ich möchte also dazu ermutigen, nicht nur auf die Inhalte zu schauen, sondern wirklich aufs Gefühl, auf die Menschen, wie man sich mit denen fühlt und wen man jetzt klasse findet, obwohl man überhaupt nicht versteht, wovon der oder die spricht. Ja. Und dazu ermutige ich die Leute immer gerne. Man sagt ja auch gern aufs Herz hören, ja, einfach der Anziehung folgen, auf menschlicher Ebene. Ja. Und das ist natürlich ideal bei so einem Event. Ja, da kann man richtig mal ein paar Leute ausprobieren und merken, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne hingeht, mal ganz abgesehen davon, wovon da geredet wird. Ja, ja, danke.
Die nächste Frage stellt Claudia. Spielt der Körper eine Rolle beim Erwachen oder ist es besser, ihn gar nicht zu beachten?
Da werden wir ganz nervös. Also, eines unserer Hauptthemen, den Körper nicht zu beachten, finden wir fürchterlich. Ja. Würde auch den Rahmen sprengen, aber da tiefer drauf einzugehen, weil für uns ist es mega schön, den Körper zu erforschen. Der hilft beim Erwachen auf jeden Fall auch, den Körper lieben zu lernen und sich mit dem zu beschäftigen, egal was für Gefühle da sind oder Traumas da sind. Wir benutzen sogar eigentlich die Traumas oder die Gefühle zum Erwachen oder den Körper. Also in jede Richtung, wo man geht, findet man eigentlich nur diese größere Wahrnehmung. Und von dem her kann man sagen, also von unserer Seite aus, mega wichtig.
Ja, weil ich will auch noch was dazu sagen, wenn es geht. Weil ich fand es jetzt ganz schön, was der Michael gesagt hat. Dieses Fühlen, also sich, also zu fühlen, wo man hingehen will. Und das ist schon so ein Teil von dem Körperlichen auch, weil dieses Fühlen, also die Wahrnehmung zu fühlen auch, ist was uns leiten kann durchs Leben. Und das nicht zu beachten, finde ich sehr schade, weil das ist wirklich eine riesige Intelligenz. Und deshalb ist das für uns neben dem Erforschen vom Mind halt auch mega wichtig, den Körper und die Gefühle mit reinzunehmen und mit zu erforschen, weil das eigentlich erst die Tiefe gibt, also die Tiefe vom Erwachen, die Tiefe von dieser Wahrnehmungsveränderung zu erleben, kommt durch das, durch den Körper und durch die Gefühle. Und da sind wir schon seit Jahren auch dran. Einfach, wir können es vielleicht nur so sagen, weil wir das selber so erlebt haben und die ganze Zeit einfach immer mit, ja, das einfach bei uns mit reinfließt. Und ja, und das jetzt ganz genau zu erklären, das wäre natürlich, wie du sagst, den Rahmen sprengen. Aber wir laden dazu ein. Also wir finden das ganz, ganz schön. Ich finde auch die Frage ganz schön und
Ja.
wichtig, ja.
Würde
Ja,
sogar,
ich,
Steffen, bitte.
Michael, du? Jörg.
Ich würde da sogar noch weitergehen. Ich bin aber auch ein bisschen geprägt durch meinen spirituellen Meister Soham natürlich, wenn bei dem im Satsang Menschen gefragt haben nach diesen Erleuchtungsgeschichten und spirituellen Fragen. Das hat ihn meistens nicht besonders interessiert. Er hat sie immer ins Leben gebracht. Ja, und meine persönliche Erfahrung ist, dass das Leben das Tool ist, das Werkzeug, um uns beim Erwachen zu helfen. Und dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht, den Verstand zu erforschen, sondern zu lernen, dieses Leben zu leben. Und dabei lernen wir alles, was wir brauchen, um uns zu erkennen. Ich spreche in meinen Videos sehr oft von der Samapan-Meditation, die kommt von einem indischen Guru. Und das ist für mich ein spiritueller Gigant, ja. Der geht weit über das raus, was ich in all den Jahren mit meinem Meister Soham erlebt habe. Aber der spricht fast überhaupt nichts Spirituelles. Der sagt, meditiere eine halbe Stunde jeden Morgen, diese Meditation, und den Rest des Tages lebe dein Leben. Und der erklärt den Menschen, was für ein Geschenk dieser Körper ist und dieses Leben, weil wir sind nur deswegen hier in diesem Körper, ja, den wir uns gut ausgesucht haben, damit er uns durch dieses Erlebnis durchtragen kann. Wir sind in diesem Leben, weil das Leben uns dabei hilft, ja. Und ich sehe das, ich habe das immer wieder erlebt, dass die Menschen so eine Spaltung machen. Spirituelles Leben heißt, irgendwas da oben in der Birne zu erkennen. Und das interessiert mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich lerne immer noch mehr zu leben, immer noch mehr ganz banal das Leben zu leben und gleichzeitig zu meditieren. Und dabei verschwinden all diese spirituellen Fragen und auch dieses ganze Erforschen vom Verstand. Und was übrig bleibt, ist pures Leben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich jetzt sage, aber so in die Richtung geht es für mich. Wie bei allen anderen auch, sprengt es natürlich jetzt hier den Rahmen, wenn man da weitergehen würde.
Ja, ich kann mich da auch so anschließen. Ich arbeite mit den Menschen auch mit sehr vielen unterschiedlichen Techniken, mentale Techniken, emotionale Techniken, Meditationen, Stille. Und ich sage dann immer dazu, die Techniken dienen dir dazu, dass du einfach immer präsenter wirst, immer mehr in diesem Moment ankommst und auch wahrnehmen kannst. Auch der Körper dient dazu, die Emotionen dienen dazu. Und für das Thema Erwachen sind diese Techniken eigentlich eher eine Vorbereitung, um diese Präsenz mehr zu verkörpern, aber der letzte Schritt zum Erwachen, der kann eben nicht durch diese Techniken gewonnen werden, sondern der ist dann einfach da. Das kann man nicht wirklich steuern. Und so als Vergleich, die Techniken, die man macht, die öffnen das Fenster, aber der Wind muss von alleine reinkommen. Das ist vielleicht so ein Vergleich, den ich gerne dann angebe.
Hier kommt jetzt auch was zum Körper. Hier ist das so erlebt, dass das ja auch im Prinzip nur ein Name ist für das, was hier dann stattfindet. Und da drin laufen eben halt Gefühle und Gedanken ab zu dem, was von sogenannten Außen kommt. Hier ist der Körper, da außen kommt das. Und das geht in Interaktion. Und diese Gefühle zu beobachten und die Gedanken zu beobachten, war hier ein ganz wichtiger Part, das immer weiter auch in bestimmten Situationen zu sehen, die ja sich wie eine Ausnahme erst angefühlt haben. Und wo ein Körper dann erschien, also ist das Leid war sozusagen hier, die Traurigkeit war hier, das Wütende war hier. Und von daher ist es von hier aus oftmals nur so ein Wort für diese Hülle. Und letzten Endes ist es wichtig dafür, dadurch, dass es so individuell alles verstanden, erkannt werden kann, bis in verschiedenen Bereichen rein. Wichtig ist, naja, kann ich auch so jetzt nicht bestätigen. Für hier schien es wichtig gewesen zu sein, zu merken, ah, okay, das findet hier im Körper statt, hier im Gehirn, und als wenn das alles da wäre. So, und letzten Endes, wenn dann aber, wie Maya Karina auch sagt, geguckt wird, ja, was ist denn hier jetzt wirklich gerade da? Was ist hier wirklich gerade da? Was erscheint im Bild? Was für ein Gefühl erscheint hier? Welche Gedanken spielen sich da drin und beurteilen? Oder werden sie gerade gesehen, wie diese Beurteilung oder Verurteilung auch manchmal stattfindet? Und man kann sagen, das findet in diesem Körper statt, ja. Und aber ist es wichtig? Weiß ich nicht. Ist einfach nur mal so hinphilosophiert jetzt wieder. Nee, wenn jemand eine Resonanz dazu hat und merkt, okay, da finden Sachen im Körper statt, Schmerzen finden im Körper statt, dann da genauer hingucken, und der Körper ist dann ja doch wichtig. Also beides im Prinzip.
Ja, vielleicht könnten wir zur nächsten Frage gehen.
Gut, jemand fragt, wie höre ich auf, den Meinungen meiner Liebsten zu viel Wert zu geben? Ihr Wort steht über meinem, und wenn sie meine Taten kritisieren, stelle ich alles in Frage, obwohl es sich für mich gut anfühlt, als ob ich mir nicht selbst vertraue. Dazu ist Schattenarbeit immer notwendig, oder gibt es auch Leute, die sofort erwachen ohne diese Schattenarbeit?
Sorry, wenn ich, soll ich, kommt jetzt gerade, ich mache das auch nicht so lang. Also bei mir ist die Schattenarbeit da definitiv dann schon wichtig, weil sie zeigt sich jetzt. Und wenn sich das zeigt, dann ist es da, dann erscheint es im Jetzt. Und egal eigentlich, welche Story da erscheint, das, was dann da ist, ist ja das, was bereits da ist. Und jetzt kommt hier dazu, wenn man sich dann immer unterordnet oder des Öfteren sich dabei sieht, das erkennt schon, dass da eine Unterordnung stattfindet, dann über die Gefühle reden. Und es ist schön, wenn man da jemanden gegenüber hat, der das dann auch versteht, was da gesagt wird. Dass der Gegenüber oder die Gegenüber dann halt offen dafür ist, dass sich da auf mal wie so ein kleines Kind zeigt und sagt, sorry, hier läuft gerade das und das. Und dass da dann auf einer anderen Basis auch drüber gesprochen werden kann. Das fällt mir nicht so ein.
Also meine Antwort ist, diese Frage ist beantwortet durch die Anerkennung der Spiegelung. Wenn da jemand etwas sagt, was Schmerz auslöst, also eine Kritik, die Schmerz auslöst, dann bedeutet es nichts anderes, als dass ich mich in diesem Punkt selbst kritisiere und abwerte. Und das ist ein Gedanke. eine Bewertung der Situation. Und wenn den Bewertungen geglaubt wird, die von mir quasi in das Universum ausgestrahlt werden, die kommen dann durch Bewertungen und Kritik scheinbar von außen zurück, damit ich sie empfangen kann. Und zwar in einer unschuldigen, reinen Weise der Erkenntnis, dass das eine Bewertung ist. Und genau die Identität mit der Bewertung macht den Körper zum Körper. Und deshalb ist es hilfreich, diese Spiegelung und auch die Umkehrung von diesen bewertenden Gedanken, diesen Angstgedanken, der Schmerz erzeugt, mal im Bewusstsein einzublenden. Und das ist so dieser Punkt, wo ich oder derjenige, der das tut, ein inneres Leben bekommt. Es ist das Erwachen jedes Mal in dem reinen Leben lebendig sein, das ich schon bin. Und das Gewahrsein fehlt durch die Identität mit Bewertungen. Die Identität mit Bewertungen erschafft einen Körper. Und wer die Spiegelung anerkennt, der lässt den Körper erstmal in Ruhe, der kümmert sich um diese schmerzliche Bewertung und die Klarheit, dass die Bewertung nicht wahr ist, sondern das Wesen, das ich bin, was unterhalb der Bewertung existiert. Und das ist für mich immer so dieser Zustand, das, was ich bin, ist jenseits von richtig und falsch, von gut und böse. Das ist, was ich bin. Hier kann die Erinnerung einsetzen. Und in dieser Erinnerung löst sich die Vorstellung, dass ich körperlich bin, auf.
Ich würde gerne auch noch was dazu sagen, wenn es geht. Warst du fertig?
Ja.
Ich brauche es immer ganz einfach. Und obwohl ich 20 Jahre bei einem spirituellen Meister saß, habe ich bei den spirituellen Dingen eigentlich nie zugehört. Ich brauche es immer ganz einfach. Bei mir wird es ganz schnell zu kompliziert. Und gleichzeitig kenne ich das, was der Fragesteller da sagt, sehr, sehr gut. Mir ging es mein Leben lang genauso. Auch heute noch. Ja. Ich habe eine ganz tolle Partnerin, aber die braucht nur das Richtige oder das Falsche sagen, was sie zum Glück nicht oft tut. Und ich bin emotional getroffen. Das ist einfach so. Und was wirklich magisch ist und ganz einfach, du hörst sowas, du fühlst dich völlig verkehrt. Und jetzt bereit zu sein, einfach so zu sein, wie du bist und dich verkehrt zu fühlen. Also dazu, wie du dich gerade fühlst, einfach dazu ja sagen. Das Gefühl annehmen, das Gefühl kommen lassen. Okay, ich bin verkehrt. Ja. Bist natürlich nicht verkehrt. Aber es nützt dir nichts. Du fühlst dich so. Und wenn ich dazu bereit bin, dieses verkehrt sein, wenn ich damit Freundschaft schließe, mit meiner eigenen Überzeugung, ich bin wohl verkehrt, dann ändert sich was. Man braucht nichts verstehen, man braucht nichts analysieren, aber die Emotionen sind sozusagen das, was uns zunächst mal Probleme bereitet, ist gleichzeitig die Lösung. Wenn ich zu der Lösung, zu dem Gefühl ja sage, und das ist echt magisch, das ist wirklich magisch.
Ich hatte da für mich auch mal ein halbes Jahr, glaube ich, oder länger, auch so eine Übung gemacht. Das heißt, egal was im Außen passiert ist, ich habe immer okay gesagt. Und am Anfang war es natürlich völlig übertrieben, weil nicht wirklich alles okay war. Aber irgendwann ging das so in Fleisch und Blut über, dass der Widerstand sich aufgelöst hat von dem, was ist. Irgendwann war es wirklich so eingesunken. Dann kam irgendwann auch automatisch der Satz, dein Wille geschehe. Wobei das nicht dieser Dein da draußen ist, sondern was auch immer geschieht. Ich bin nicht der Handelnde. Und dann kam irgendwann auch so ein halbes Jahr lang automatisch Danke zu allem. Weil mir klar war, das, was ich jetzt erlebe, und wenn jetzt eine Emotion kommt, dann zeigt es mir, dass ich irgendwo noch eine Wunde habe und daran noch wachsen kann. Und so war das eine Methode, die mir geholfen hat, einfach immer mehr in diesen präsenten Moment einzusinken und aus dem Widerstand rauszugehen, aus der Bewertung rauszugehen. Das, was du eben gesagt hast, fand ich auch schön, so das anzunehmen. Okay, da ist jetzt ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Okay, that's it. Und dann fällt die Bewertung nach und nach ab an der Stelle.
Ich würde gerne noch was ergänzen zu allem, was wir hier gerade gesagt haben. Wir reden ja viel über so Techniken, Tricks, Methoden. Ja, ich möchte gerne noch was erzählen, was ich erlebt habe und was mich selbst sehr überrascht hat. Denn bis vor 7 Jahren hätte ich das hier alles unterschrieben und gesagt, das ist es. Ja, ich hatte all das von meinem spirituellen Meister gelernt. Ich sagte ja eingangs, ich war glücklich und ich hätte nicht gewusst, wonach ich doch suchen soll. Dieses Erwachen, dieses Ankommen zu erleben und dann zu integrieren und sich selbst kennenzulernen mit den Jahrzehnten und wirklich hier zu Hause zu sein. Ich dachte, das war's jetzt. Ja. Aber ich möchte gern denen, die Zuschauer sagen, das ist das, was wir gewöhnlich in den spirituellen Kreisen so besprechen, was alles wunderbar ist, dass es da noch mehr gibt. Und das hätte ich mir früher nie, hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich erinnere mich noch, das ist 17 Jahre her. Wie gesagt, ich war glücklich. Ich hatte den besten Meister, den es überhaupt nur gibt. Ist er heute noch, finde ich. Ist ja klar. Das denkt jeder über seinen Meister, ist ja klar. Und doch habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt hier. Aber es ist natürlich völlig absurd, das zu denken, ja, wenn man mal erwacht ist. Und trotzdem wusste ich, es gibt noch was, wovon ich nichts weiß. Und ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Und dann habe ich mit Sohan gesprochen, mein Meister, und der sagte, du, Michael, mir geht's genauso. Wir waren da, das hatte mich völlig überrascht, ja. Für mich dieser Gigant, dieser Soham, der hat gesagt, ja, mir geht's genauso. Seltsam. Und dann kam wenige Wochen später für uns völlig überraschend dieser Guru in unser Leben. Und ich will jetzt über den gar nicht viel sprechen. Die Menschen, die in deinem Leben eine Rolle spielen, komm von selber in dein Leben. Aber es hat mir gezeigt, dass es eine Dimension gibt, die wir zu entdecken haben, die über alles, was wir hier so sprechen, weit hinausgeht und über die man auch nicht wirklich was sagen kann. Das fängt man dann an zu erleben, wenn man in Kontakt kommt mit Menschen, die in der Richtung sind. So will ich es mal sagen. Das geht weit über Körperarbeit hinaus, über alles Psychologische. Das Alte spielt da eigentlich gar keine Rolle mehr. Und ja, ich wollte es einfach mal erzählen, weil ich damals so davon überrascht war. Ja, das war ganz lustig. In dem einen Moment dachte ich, ich habe alles gelernt in diesem Leben, was ich nur lernen kann. Ich war offen für alles. Ich hatte diesen Meister und ich saß 20 Jahre oder 17 Jahre im Satsang. Und dann zu erleben, dass mich etwas berührt und mit einem Schlag geht was Neues auf und ich weiß, dass ich überhaupt nichts weiß. Und das war wirklich für mich ein Wendepunkt in meinem Leben. Ja, und wie gesagt, ich war angekommen, ich hatte das alles hinter mir jahrelang, jahrzehntelang. Und dann kam dieser Wendepunkt im Leben. Und seitdem ist es ein Weg geworden, der sehr einfach geworden ist. Sehr, sehr einfach. Ohne Techniken, ohne Analysen, ohne Dinge zu verstehen. Mehr kann ich hier nicht zu sagen, aber mir war es ein Anliegen, da einfach noch eine Dimension spürbar zu machen. Ja. Ich bin auch hilflos, ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ja. Ich versuche es in all meinen Videos und Satsangs, ich weiß nicht, ob das darüber kommt.
Ja, bei mir klingt das an, vielleicht sage ich was dazu. Das ist vielleicht, das ist das, wo ich erst gesagt habe, wo ich meine mit der Tiefe, also es kommt so eine Tiefe in dein Leben. Das ist nicht nur so ein Erkennen vielleicht vom Mind oder ein Sehen vom Mind, sondern das Leben wird wie tiefer, es wird größer, es wird fühlbar, der Körper wird durchlässiger, wirklich. Ja, deshalb ist nicht einfach, Worte zu finden. Das geht uns genauso.
Ja, aber weißt du, was du da sagst, kannte ich. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Diese Erfahrungen, die kannte ich alle. Die hätte ich auch so, wie du es so schön ausdrückst, versucht sozusagen. Aber das war dann, als dieser Guru kam, war das, als würde all das weggewischt und ich mich plötzlich daran erinnert habe, weswegen ich überhaupt hier bin, aber ohne, dass das irgendeinen Informationsgehalt gehabt hätte. Weißt du, ein reines Gefühl. Das über diese... Ich mag esoterische Sprache überhaupt nicht, weil die so gehaltsarm ist, ja, und die nur irgendwelche Fantasien anregt und sonst nichts, aber einfach was völlig, völlig anderes, was mit all dem überhaupt nichts zu tun hat. Ja, ich möchte es mal versuchen, das mit den Worten meines Meisters auszudrücken, der viel mehr weiß als ich. Und er sagte zu mir: Michael, ich fühle mich wie Johannes der Täufer. Ja, Swam hatte tausende Leute, die bei ihm waren, ja, über Jahrzehnte. Und Johannes der Täufer war so ein Meister, der hatte seine Anhänger, der zog durchs ganze Land und hat die Leute bekehrt und ihnen den Glauben nahegebracht, Gott nahegebracht. Und dann kam Jesus. Und Johannes hat alles hingeschmissen und hat gesagt: Leute, ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ja, warum seid ihr noch bei mir? Geht zu ihm. Und Soham sagte damals zu mir: Ich fühle mich wie Johannes der Täufer. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist zu sagen: Geht dahin. Und das tut er seitdem. Ja, er hat wirklich eine Kehrtwende gemacht. Seine Satsangs haben sich von einem Tag auf den anderen verändert. Er hat völlig anders gesprochen. Weil er in Berührung mit einer Dimension gekommen ist, von der er vorher nichts wusste. Also, das ist das, was durch Jesus in das Leben von Johannes kam, ja. Und das ist eine Dimension, über die man nicht sprechen kann, die muss man erleben, die erlebt man auch nur, wenn man wirklich auf die eine oder andere Weise mit so einem Menschen in Berührung kommt, dann wird das für einen spürbar und dann weiß man, worum es geht. Und das geht irgendwie über alles, was mit dieser körperlichen Existenz und was wir hier so tun, raus. Aber auf eine ganz geerdete Weise. Man kann darüber einfach nichts sagen. Ja. Aber es ist wirklich dieser Guru, mein Guru Swamiji, er sagt: Das kannst du nur erfahren, und er redet nicht über Erleuchtung, er sagt, Erleuchtung ist einfach, ja, das geht leicht. Aber diese Dimension ist einem Menschen nur zugänglich durch einen anderen Menschen, der dort ist. Deswegen sprach ich auch eingangs davon, dass das Wichtige, was bei so einem Event, wie hier bei dem, um den es heute geht, dass der Kontakt mit dem Lehrer, das ist das Wesentliche. Ja? der direkte energetische Kontakt, was gesprochen wird, ist völlig zweitrangig. Und Swamiji sagte, diese Öffnung, um das zu erfahren, wovon ich gerade versuche, so ein bisschen zu sprechen, das geht nicht über Technik, das geht über nichts, das geht nur durch die Berührung eines Menschen, wie auch immer die stattfindet. Ich rede jetzt nicht von körperlichen Berührungen. Ja. Und das habe ich halt erlebt. Und das ist, deswegen habe ich angefangen, Videos zu machen irgendwann, weil ich gemerkt habe, dass das etwas ist, was über das keiner spricht. Ja. Vielleicht auch, weil es keiner erlebt hat. Ich kann es nicht beurteilen, aber das ist das, worüber ich die ganze Zeit spreche, auf meine eigene hilflose Art und Weise.
Möchtest du noch was dazu sagen? Unsere Zeit geht langsam zu Ende.
Alles fein.
Alles war schön.
Ja, war ganz schön. Ja.
Ja, dann sage ich noch was. Also ich finde auch jetzt, was wir sagen, ist schön und kann berührend sein, aber was das Wirkliche ist eigentlich das, was wir nicht sagen, was einfach so da ist. Und was auch besonders für mich spürbar war, wenn die Worte mal verrauscht sind, wenn es mal auf Stille gegangen ist. Und dieses früher bei Osho hieß es das Buddha-Feld, also das, was eigentlich immer und überall da ist, was aber unter bestimmten Umständen besonders sichtbar und spürbar wird und was einfach glücklich macht und Dankbarkeit zurücklässt und schön ist. Und das Wunder ist, dass es über so ein Video wie jetzt geht, über so ein Zoom-Meeting, aber eben, wenn wir uns dann noch real treffen, dann ist es eben noch bunter und schillert noch mehr, finde ich. Und ja. Neben den Nicht-Dualität-Tagen im Schloss Haus Ebersberg in der Nähe von Kassel ist die nächste größere Stadt, gibt es noch zwei andere Nicht-Dualität-Tage, und zwar einmal im September, vom 7. bis 8. September und im Oktober von 5. bis 6. Oktober im Seminarhof Schlegelberg in Oberösterreich. Linz ist die nächste größere Stadt, ist also nicht so weit weg auch jetzt von Süddeutschland, oder auch wenn man aus der Mitte von Deutschland nach Osten, nach Südosten fährt, ist es auch nicht so weit. Und da ist auch ein wunderschöner Platz, ein Seminarhof mit sehr viel Gelände und Natur. Und die Leiter dieses Seminarhofes sind selber Schüler von Lehrern, die da teilnehmen. Und das nur noch zusätzlich ist alles zu finden auf jetzt.tv unter Events und Nicht-Dualität-Tage. Ja, möchte noch vielleicht noch jeder Lehrer ein kurzes Schlusswort sagen, oder ist uns die Stille genug? Schließen wir einfach so.
Das Wunder des Lebens ist also unendlich. Geht immer weiter. Danke.
Danke, Devaseto. Danke, Steffen, dass das möglich ist. Ich freue mich total drauf.
Danke auch von mir, ja. Sorry.
Ja, es wird wundervoll. Ihr könnt euch drauf freuen, so schön in diese Energie einzusinken. Hau.
Hau.
Ja, danke.
Freuen uns auch, ja.
Ja.
Hau.
Ja, liebe Zuschauer, danke an euch alle, weil ohne dass jemand, die bei den Meetings dabei ist und die Videos sieht, wäre das alles sinnlos. Ihr gebt dem Ganzen den Sinn, wenn ihr dabei seid und mitmacht. Danke für euch, an euch.
Und es haben sich zwischenzeitlich noch viele zugeschaltet. Für all diejenigen, wenn ihr auf die Webseite geht unter Nicht-Dualitätstagen, ich glaube, was ich vorhin gesehen hatte, dass da 2023 steht. Da müsst ihr aber reingehen. Da sind die Events für 2024 drunter.
Ja, das ändere ich jetzt direkt.
Okay. Also, danke euch.
Danke.
Danke. Ciao.
Ciao. Ciao. Ja.